Danke vielmals. Der Tobias und ich, wir haben jetzt länger überlegt, was wir sollen machen, was wir als nächstes sollen anpacken. Und wir haben beschlossen, wir starten eine Serie über den Anfang. Über die allerersten Teile, wo die ersten Worte in der Bibel, über die Schöpfung und alles, was nachher ist gekommen. Und heute haben wir so quasi den ersten Teil, und weil das immer ein bisschen längere Texte sind und wir nicht zu jedem Vers gerade etwas werden sagen dazu und dann gleich aber irgendwie den Zusammenhang möchten haben, habe ich für heute ein Video vorbereitet, wo uns der Text von einem Profi gelesen wird, und dazu hat es ganz viele schöne Bilder von dieser Schöpfung, die Gott gemacht hat. Wir wollen uns heute in erster Linie damit beschäftigen, wer wir sind, was Gott sich mit einem Mensch gedacht hat. Aber ich möchte trotzdem zuerst noch zwei, drei kleine Bemerkungen machen zu dem ganzen Bericht von der Schöpfung. Der Bericht, der macht deutlich, dass alles durch Gott geschaffen worden ist. Gott gibt allem seine Ordnung. Er setzt Lichter, Mond, Sterne und die Sonne an den Himmel. Wir wissen natürlich, heute die Erde dreht sich um die Sonne, aber das ist auch gar nicht das, was im Blick steht von diesem Text. Für uns steht die Sonne am Himmel, stehen die Sterne und der Mond stehen am Himmel. Und Gott hat es gemacht, damit wir können zwischen Tag und Nacht unterscheiden. Gott hat Raum und Zeit ihren Ort gegeben. Alles kommt aus dieser Hand von Gott raus. Und auch wenn wir heute vielleicht eher so die Theorien gelehrt bekommen, so in der Schule, ich weiss zwar nicht, ob das ein Schulbuch ist, wo das ist, daraus ist, also Homer Simpson, für die das nicht kennen, ist so ganz am Ende von der Linie. Wir werden heute ganz andere Sachen gelehrt, und ich habe heute Morgen nicht Zeit, um auf diese Frage auch noch alles eingehen, was mit Schöpfung und Evolution zusammenhängt. Einfach so viel. Wir haben in dem Bericht, den wir jetzt gerade gehört haben, der uns gelesen worden ist, aus der Luther-Übersetzung, dort haben wir keine wissenschaftliche Erklärung, wie jetzt die Erde genau ist gemacht worden, sondern es wird gesagt, Gott hat die Erde gemacht, er hat allem seinen Platz gegeben. Und was spannend ist, wie hat er die Erde geschaffen? Durch sein Wort. Er hat geredet und es ist geworden. Wissenschaftlich ist das natürlich keine Erklärung. Wir wissen einfach nicht richtig, wie es gegangen ist. Das wissen im Übrigen auch die Wissenschaftler nicht. Die Evolution ist ja nicht, eigentlich müsste man dort Evolutionstheorie schreiben, weil es ist ja nur eine Theorie. Man hat einfach nichts Besseres gefunden in der Wissenschaft bis jetzt, wie man sich das könnte erklären, wenn man nicht einen redenden Gott am Anfang vermuten will. Und das ist dann so der andere Punkt. Auf der einen Seite, wir haben hier in der Bibel keinen wissenschaftlichen Bericht, wie Himmel und Erde entstanden sind. Auf der anderen Seite, die Evolutionstheorie ist eine Theorie und ist nicht die Wirklichkeit. Das Problem bei der Evolutionstheorie ist auch ein bisschen, sie spielt über so lange Zeitraum, dass wir sie nie werden können falsifizieren, was ja mit jeder Theorie eigentlich müsste gemacht werden, dass man könnte sagen, aus dem und dem Grund kann die Theorie nicht stimmen. Kann bei der Evolutionstheorie eigentlich gar nicht passieren. Wir müssen ja ein paar Millionen Jahre alt werden, dass man könnte sagen, ob sich da wirklich etwas weiterentwickelt oder eben nicht. Von dem her lassen wir jetzt das Thema einfach. Was Schöpfung und Evolution angeht, was das Verhältnis zueinander angeht. Aber wir sehen in diesem Schöpfungsbericht, Gott schafft eben durch sein Wort. Er redet und dann passiert es. Und er macht zuerst 6 Tage lang, schafft er ganz viele Sachen, und dann gibt es so einen doppelten Höhepunkt in diesem Bericht. Und auf den doppelten Höhepunkt, auf den einen Teil werden wir heute ganz ausführlich eingehen, und zum anderen möchte ich auch noch kurz etwas sagen. Der doppelte Höhepunkt besteht einerseits in der Erschaffung vom Mensch. Das ist so der erste Höhepunkt. Das ist der Höhepunkt von der Werk. Und dann, ganz am Ende, heisst es aber, Gott hat geruht. Am 7. Tag hat Gott Pause gemacht. der Schöpfer hat sich erlaubt, die Schöpfung in Ruhe zu lassen. Einfach weiterzulaufen. Und hat gesagt, ich mache jetzt Pause. Ich ruhe jetzt aus. Und wir Menschen, uns ist das zum Vorbild gegeben worden. In den 10 Geboten finden wir das zum Beispiel, wo Gott sagt, haltet den Sabbat ein, schafft auch so einen Ruhetag bei euch im Leben. Einmal pro Woche. Und wir, was machen wir daraus? Wir haben meistens das Gefühl, ohne dass wir nicht wenigstens im Hirn noch weiterdenken an der Arbeit von gestern, können wir eigentlich gar nicht ruhen. Meistens haben wir sogar noch irgendetwas, wo wir finden, das müssen wir jetzt unbedingt auch noch machen, weil ohne uns und ohne dass wir arbeiten und denken, ohne uns geht die Welt, glaube ich, zusammen. Oder zumindest so ein bisschen unser nahes Umfeld. Aber Gott hat sich erlaubt. Er hat gesagt, ich kann eine Pause machen und die Schöpfung geht gleich weiter. Die Schöpfung, die bricht nicht einfach ab und es ist dann alles wieder nichts, weil ich gerade einen Tag lang jetzt nicht am Werk bin. Das ist so der Höhepunkt, wo alles am Schluss darauf zuläuft. Aber Gott, auch so das, was er geschaffen hat, die Werke, die er wirklich gemacht hat. Der Sabbat ist ja nicht in dem Sinn, ist etwas, was er eingeführt hat in der Woche. Aber es ist einfach ein besonderer Tag in der Woche. Und Tag hat er ja vorher auch schon geschaffen mit den Lichtern und mit Finsternis und Licht, die er eben voneinander getrennt hat. Er hat den Sabbat gemacht. So wie die Katze. So. Einfach mal ruhen. Das hat er uns als Empfehlung mitgegeben, das möchte er uns ans Herz legen, dass wir den Sabbat auch halten, so wie er das gemacht hat und wie er sich es können erlauben konnte. Und seine Position und sein Einfluss auf die Schöpfung ist nicht mit unserem Einfluss zu vergleichen. Und wenn er Pause machen kann, dann können es wir erst recht. Wir als seine Ebenbilder. Und das ist dann eben der nächste Punkt. Da sagt Gott, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sein, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Merken wir etwas? Es hat eine Änderung gegeben, jetzt. Der Mensch entsteht nicht direkt aus dem Reden Gottes. Vorher hat es immer geheißen, und Gott sprach, und es ist geworden. Jetzt heisst, und Gott sprach, nicht der Mensch soll werden, sondern lasst uns Menschen machen. Also es ist eine innergöttliche Beratung, findet irgendwie statt. Ihr könnt hier vielleicht schon einen Hinweis auf die Trinität sehen, von Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Auf jeden Fall findet eine Beratung in Gott selber statt. Und sie beschließen, lasst uns Menschen machen. Und dann heisst es im nächsten Vers, heisst es nachher nicht, und jetzt hat Gott das ausgesprochen, dass es worden ist, sondern es heisst, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Also, da ist etwas anderes. Es ist etwas, was in der vorherigen Schöpfung nicht so ist passiert worden. Und der Mensch wird dann von Gott auch angeredet. Aber er wird nicht ins Leben geredet, sondern er wird geschaffen, wie auch immer, das sagt der Text nicht. Er wird geschaffen und dann wird er von Gott angeredet. Nachdem wir zuerst so quasi den innertrinitarischen Rotschluss hören, lasst uns Menschen machen, wird der Mensch nachher angeredet und ihm wird gesagt, seid fruchtbar, mehret euch und herrscht über die Erde. Und mit diesen beiden Aufträgen, die werden wir dann im nächsten Kapitel von der Genesis, also vom ersten Buch Mose, in der nächsten Sonntag miteinander anschauen. Heute wollen wir eben darüber nachdenken, was es heisst, dass Gott uns als Ebenbild geschaffen hat. Und der hebräische Begriff, der hier als Ebenbild übersetzt wird, der heisst Zelem. Und Zelem, das meint mal in erster Linie einfach ein Götzenbild, ein Abbild von etwas. Also das hat, man hat das, so eine Götterstatue im alten Orient. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine von dort ist. Auf jeden Fall ist es einfach so ein Bild, ein Symbolbild für eine Götterstatue. Das ist ein Zelem, das ist so ein Abbild gewesen. Man hat ein Abbild von einem Gott gemacht, wo man nachher so quasi anstelle von dem Gott, den man eben nicht können sehen hat können verehren. Als Zelem werden auch Bilder beschrieben, Statuen, die aufgestellt worden sind von einem Herrscher. der hätte ja nicht überall gleichzeitig können sein. Und wenn man so an das Babylonische oder Assyrische Reich denkt, dann sind das riesige Distanzen gewesen, die da zwischen den einzelnen Städten waren, wo alle vom gleichen König aus sind regiert worden. Und um so quasi zeigen, wer Herr ist im Land, hat der König nachher Abbilder, Zelems von sich machen und hat die aufgestellt in den verschiedenen Städten und dann hat jeder gewusst, das ist unser König. In Babylon und auch in Ägypten wird der König außerdem auch als Ebenbild von Gott beschrieben. Also der König als Person ist das Ebenbild von Gott. Und weil er so quasi der menschliche Repräsentant von Gott ist, ist er auch berechtigt, über alle anderen Menschen zu herrschen. Also seine Legitimation als Herrscher bezieht er im Wesentlichen dort daraus, dass er eben das Abbild von Gott ist. Und die Sprache, die damals im Alten Orient vorhanden war, die übernimmt jetzt hier ein Stück weit die Bibel. Und im Buch Genesis lesen wir aber, dass etwas ganz Wesentliches passiert. Es ist nicht ein König oder ein wichtiger Mann auf dieser Erde, der das Ebenbild von Gott ist. Sondern wer ist das Ebenbild von Gott? Der Mensch. Geschaffen als Mann und Frau. Jeder Einzelne. Es ist nicht nur das Gemeinsame. Nicht nur, wenn man geheiratet ist und Mann und Frau zusammen sind dann das Ebenbild von Gott. Jeder einzelne Mensch ist das Ebenbild von Gott. Das ist ganz eine wesentliche Änderung zu dem Verständnis, wo im Alten Orient geherrscht hat, dass der König irgendwie einen speziellen Auftrag hat. Und der Mensch, jeder Mensch soll Herrscher sein über die Erde. Jeder Mensch soll den Auftrag Gottes ausführen. Und es kommt darum auch nicht nur am König eine besondere Würde zu, einen, den man muss verehren und wo man muss anbeten, vielleicht sogar eine herrschende Klasse wie im Hinduismus, wo auch einfach so eine kleine Kaste, die höchste Kaste, eben das Sagen hat über alle anderen, die unten dran stehen. Nein. In der Bibel, im Buch Genesis, dort wird davon ausgegangen, dass jedem Mensch die gleiche Würde inne ist. Jeder Mensch hat die gleiche Würde, egal ob er arm ist oder reich, egal ob es ihm gut geht oder ob er ganz stark ist und gegen aussen den Starken kann markieren. Jedem Mensch kommt die gleiche Würde zu. Und die Würde, die ist auch, ich sage mal, vererbbar. Wenn wir nachher ein bisschen später lesen, in Genesis 5, Vers 3, dort heisst es vom Adam, dass er mit 130 einen Sohn gezeugt hat und der ist ihm gleich gewesen. Der ist auch ein Bild von ihm gewesen. Also auch alle Kinder von diesen ersten Menschen, die Gott geschaffen hat, denen kommt die Würde zu. Es wird nochmal bestätigt, allen Menschen kommt die Würde zu. Alle Menschen sind Ebenbilder von Gott. Und der Mensch wird auf eine Art von den Tieren unterschieden, durch das, dass er eben Ebenbild ist. Kein Tier ist Ebenbild Gottes, nur der Mensch ist es. Und währenddem, dass nach der Sintflut dann Tier auch zur Nahrung für den Mensch sind freigegeben worden, wo er sich vorher eigentlich vegetarisch ernährt hat, wird der Unterschied nochmal deutlich. Der Mensch darf also Tier töten, um sie zu essen. Aber er darf kein Menschenblut vergießen. Wer einen Mensch tötet, lesen wir nachher dort, wo Gott mit dem Noah redet nach der Sintflut, wer Menschenblut vergießt, dem sein Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Weil Gott hat den Mensch zu seinem Bild gemacht. Also die Begründung liegt darin, dass wir ein Bild von Gott sind. Und darum hat jeder Mensch eine unvernichtbare Würde, könnte man fast sagen. Auch wenn ein Tier sich an einem Menschen vergeht und den Mensch umbringt, aus was für Gründen auch immer, dann soll das Tier sterben, weil es hat ein Ebenbild von Gott getötet. Es hat ein Ebenbild von Gott ausgelöscht. Und wir reden hier, wir müssen uns bewusst sein, schon in einer Zeit, wo die Menschen die ganz enge Beziehung zu Gott zerstört haben. Also es ist alles schon nach dem Sündenfall, wenn wir das so den Moment so betiteln wollen. Es ist schon nachher. Und trotzdem gilt das noch? Wir werden immer noch als Ebenbild von Gott angeschaut. Die Würde vom Mensch ist dadurch nicht verloren gegangen, dass wir dort daraus rausgefallen sind. Es ist Beziehung zum Original ist verloren gegangen. Und es hat schon, es ist ein wesentlicher Einbruch gewesen. Aber das heisst nicht, dass Menschen jetzt plötzlich weniger wert sind. Dass Menschen jetzt plötzlich einfach so, dass man mit ihnen so umgehen kann, wie es einem gerade passt. Und weil die Beziehung durch den Verlust von dieser Beziehung zum Original, also zu Gott selber, ist auch etwas Wesentliches mit uns Menschen passiert. Es laufen jetzt so, unterdessen sind es knapp 8 Milliarden kleine Götter auf dieser Erde rum. Oder? Wir sind jetzt alle auch so ein Götterbild, das sich aber vom Gott, der hinten dran steht, irgendwie gelöst hat. Und wir wollen jetzt selber Gott sein. Das ist auch so, wir kommen dann noch auf die Geschichte auch, wo die Schlange die Menschen verführt und Menschen sich verführen lassen, eine Entscheidung treffen, die eigene Weg bestimmt. Jetzt sind wir alles so kleine Götter. Und jeder von diesen kleinen Göttern probiert seine Interessen durchzusetzen. Und wenn ich meine und du deine durchsetze, dann werden wir irgendwann einen Konflikt miteinander bekommen. Weil wir werden nicht alle die genau gleichen Interessen haben auf dieser Erde. Und darum eben haben die meisten religiösen Systeme nachher irgendwie einen Weg gefunden, zu sagen, eben der König, da ist das Abbild, das Ebenbild von Gott und darum darf er herrschen und sagen, wo es lang geht und alle anderen müssen spuren. Oder eben der Hinduismus hat das mit einer kleinen Kaste, mit einer kleinen Gruppe von Menschen gelöst, die gesagt hat, alle, die dort draus geboren sind, die sind zu Herrscher geboren und alle anderen, die stehen irgendwie unten dran auf verschiedenen Stufen. Worin besteht aber jetzt die Ebenbildlichkeit von Gott? Und da hat es ganz viele Vorschläge gegeben, schon in der Geschichte. Verschiedene haben probiert, irgendwie einfach alles, was uns irgendwie von den Tieren unterscheidet oder so. Das gehört zu der Ebenbildlichkeit von Gott. Aber ich glaube, in erster Linie besteht die Ebenbildlichkeit zu Gott dort drin, dass wir die Möglichkeit haben zu dieser direkten Beziehung zu Gott. Und in der Freiheit vom Mensch, dass wir entweder uns entscheiden können, die Beziehung zu Gott zu leben oder eben auch nicht. Dass wir können eben eigene Wege gehen, so wie das die ersten Menschen für sich dann beschlossen haben. Nachdem man ihnen genug lang zugeflüstert hat, es kommt besser, wenn ihr es so macht. Aber in das Ganze, in die ganze Ebenbildlichkeit, da spielen nachher dann ganz verschiedene Aspekte eben auch noch rein. Die Aufträge zur Herrschaft und zur Vermehrung, wobei man Vermehrung eigentlich auch als Teil von dem Herrschaftsauftrag könnte sehen. Weil wie soll, wenn es jetzt nur hier auf der Erde ein Menschenpaar gäbe, wo hier jetzt gerade, sagen wir mal, in Rheinach ist, dann wie soll denn die Schöpfung in Australien und in Südamerika den Schöpfer sehen und erkennen, wenn sein Bild nicht bei ihnen ist? Also die Vermehrung vom Mensch dient eigentlich dazu, dass die Herrschaft vom Mensch auch auf die ganze Erde sich ausdehnen kann und dass überall auf dieser Erde kann sichtbar werden kann, wer Gott ist. Weil das ist das, was eigentlich soll an uns sichtbar werden. Das soll am Ebenbild sichtbar werden. Am Ebenbild sollen alle Menschen und Tiere können erkennen, wer Gott ist. Und eins von diesen Herrschaftsmitteln, die uns Gott gegeben hat, um über die Erde zu herrschen, das ist genau das, was er gebraucht hat, um die Erde ins Leben zu rufen. Das ist einfach so ein Beispiel, das Wort. Das, was wir sagen. Das, was wir sagen, hat zwar jetzt in unserem Fall nicht direkt, es wird nicht irgendwie etwas Materielles damit, wenn ich sage, es soll jetzt hier ein Hamburger sein oder so, dann ist das nicht plötzlich ein materieller Hamburger hier vor mir. Aber unsere Worte haben ganz viel Macht. Wir können anderen Menschen die verrücktesten Sachen einreden und sie können das auch glauben. Worte haben eine unheimliche Macht. Ganz oft in einem sehr negativen Sinn, wenn wir daran denken, was der Hitler und der Himmler am deutschen Volk alles eingeredet haben. Wenn wir auch heute all die Ideologien, die hier sind und konkurrenzieren miteinander, probieren ihre Anhänger zu überzeugen, dass ihre Weltsicht die richtige ist, dann merken wir etwas von dieser Macht, von den Worten, die hier sind. Auch wir haben Macht bekommen in Wort. Und das Ebenbild, Dazu sind wir berufen, in dieser Beziehung zu Gott eben zu leben und nicht als kleine Götter auf dieser Erde rumzulaufen. Und weil das alles auf Gott soll bezogen sein, dass wir sind, also unser Bild, wir sind eben das Abbild vom Original. Und darum besteht auch unsere zwei wichtigsten Aufgaben, sind einerseits eben die Erde zu beherrschen und auf der anderen Seite Gott anzubeten. Also ihm den Platz zu geben, der ihm gehört als Original, als das, wo wir nur ein Abbild davon sind. Wir sind also gewissermaßen berufen, und ich habe das schon mehr als einmal gesagt, Priester und Könige zu sein. In 1. Petrus 2, Vers 9 lesen wir, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Also dort ist die Verbindung von diesen beiden Worten, Herrscher und Priester, Gott die Ehre zu geben. Jetzt habe ich schon gesagt, wir haben schon ganz kurz davon gehabt, dass eben der Mensch die Ebenbildlichkeit Gottes auch ein Stück weit verloren hat. Sie ist nicht die Würde und alles, was damit verbunden ist nicht verloren gegangen. Und doch ist die direkte Beziehung zu Gott ist verloren gegangen. Und darum wird im Neuen Testament dann auch ein neues Ebenbild Gottes eingeführt, wo in gewisser Weise aber auch das Alte ist. Es kommt ein Mensch auf die Erde, der Sohn von Gott selber. Jesus wird zum Ebenbild. Und in den Briefen, in den neutestamentlichen Briefen von Paulus oder auch im Hebräerbrief, da lesen wir das ab und zu mal, dass geschrieben wird, dass Jesus jetzt das Ebenbild Gottes ist. Dass wir an Jesus wieder sehen können, wie Gott ist. Nachdem man es an uns nicht mehr so genau ablesen kann, nachdem es bei uns irgendwie so ein bisschen vermischt ist, so ein gewisse eigene Sachen und gewisse Sachen, die dann gleich irgendwie wieder Gott ähnlich sind, es ist irgendwie so ein bisschen vermischt. In Jesus sehen wir wieder, wie Gott ist. Das ist auch schon im Johannes 1 kommt das zum Ausdruck. An ihm, an Jesus, ist Gott uns offenbart, ist Gott sichtbar worden. Und da, auf die Art und Weise, durch Jesus probiert, oder nicht nur probiert, sondern stellt Gott das Ebenbild wieder her, und darum, durch Jesus, können wir wieder in die Berufung und in die Bestimmung hineinfinden, dass wir wieder die Beziehung zu Gott haben. Und dass wir, und wenn wir nachher bei Jesus schauen, wie er das gelebt hat, dann sehen wir und merken wir, dass Herrschaft bei ihm Dienst war. Der höchst soll sein unter euch, der soll der Diener von allen sein. So sieht Herrschaft im Sinn von Gott aus. Nicht ich unterdrücke dich jetzt, weil ich der Herrscher bin auf dieser Welt, sondern ich diene dir, weil ich Herrscher bin auf dieser Welt. Seinen Wort liegt eine gewaltige Kraft inne, wenn wir daran denken, wie Jesus den Sturm stillt und er rettet und der Sturm hat aufgehört. Einmal kommt ein Mann zu ihm und sagt ihm, Jesus, sag nur ein Wort, und mit Diener daheim wird gesund. Das Wort von Jesus hat wieder die ungeheuer grosse Kraft und Macht inne, die wir schon bei der Schöpfung sehen. Und solche Kraft hat Gott auch in unser Wort hineingelegt. Wir sind Ebenbilder von Gott. Wenn die Beziehung zu ihm wieder stimmt, dann können wir die Berufung, die wir haben, wieder leben. Amen.